treten möchte. Ich bin die Vertretung von der Vertretung heute Morgen. Eigentlich sollte ja ein Kollege aus Tübingen heute Morgen hier predigen und der ist aber Taufpate in Tübingen und deswegen ist er kurzerhand, hat er sich's anders und dann mich. Also, naja, ich bin Christian Wöch, die Vertretung von der Vertretung, 37 Jahre alt, 3 kleine Kinder, eine wunderbare Ehefrau, allesamt sind krank zu Hause. Und warum ich verschont bin, das weiß ich seit Mittwoch. Seitdem weiß ich, dass ich heute hier predige. Und ich möchte sprechen über ein ganz bekanntes Wort, dem Psalm 23. Also kann man darüber was Neues sagen? Das weiß ich nicht. Aber man kann sich vielleicht noch einmal neu von dem Gott ergreifen lassen, der wie ein guter Hirte ist. Ich habe da so ein schönes Zischen. Kann man da was machen? Aber das ist immer ich und diese Drähte im Gesicht. Wir sind keine Freunde, noch nie gewesen. Wir haben das in Böblingen auch, aber das ist immer so ein bisschen, naja, jetzt, oh. Ja, danke. Ist so ein unangenehmes Gefühl. Ja, danke an die Technik. Ist das ein unangenehmes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr sprecht, wenn ihr das, da ist wie, als wenn jemand von hinten die Ohrläppchen anhebt, so die ganze Zeit. Also wenn ich mal kurz irritiert gucke, dann liegt das an diesen Dingern. Wir hören nochmal auf den guten Hirten, Psalm 23, nach der Luther-Übersetzung. Und ich bin mir sicher, mancher kann es auswendig, ihr dürft gerne mitsprechen. Ich mache es nicht auswendig, weil ich bin zu aufgeregt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Schatz, den wir in der Bibel haben, für dieses Lied von dir, dem guten Hirten. Herr Jesus, es ist wunderbar, dass du so ein Gott bist, dass du nicht ein Ungeheuer bist, eine unheimliche Kreatur, sondern dass du wie ein guter Hirte zu uns bist, ein Hirte, dem wir vertrauen können. Und ich bitte dich für diesen Gottesdienst, dass du deine Worte tief in unsere Herzen senkst, dass wir dich noch einmal neu in den Blick bekommen. Und dass wir aus diesem Gottesdienst gehen mit dem Gefühl, dass du uns wirklich trägst. Dass du jetzt da bist in den verschiedensten Lebenssituationen, in denen jeder Einzelne gerade steckt. Segne du dein Wort an uns, hilf uns zu hören und hilf mir zu predigen. Amen. Der König David blickt staunend auf seinen Lebensweg zurück. Und Gott macht ihm in einem besonders heiligen Augenblick ein Geschenk, das die Zeiten überdauert hat bis heute. Denn bis heute haben wir diesen Psalm 23 und bis heute rührt er unser Leben an. Es sind Worte zum Leben, Worte zum Glauben. Ein großes Bild, ein großer Gedanke, in dem wir unsere ganze Existenz geborgen sehen können, umschlossen von Gnade, Barmherzigkeit und Güte Gottes. Leider wissen wir das nicht ganz genau, wann und wo und wie es war, aber in einem Moment fügt Gott in David die vielen Lebenserfahrungen zusammen zu einem Bild. Er nimmt Davids Erinnerungen an die vielen zufriedenen, unbeschwerten, glücklichen Tage, an Festtage, an Hochzeiten, an Freudentage. Dazu die Erinnerung an auswegslose Situationen, an Todesangst, an Hass und Feindschaft, an furchtbare Verluste. Er nimmt die Erinnerung an durchwachte Nächte, Ringen im Gebet und mit der eigenen Schuld. Und Gott nimmt auch die Erinnerung an Sorgen und Zweifel an den eingeschlagenen Wegen, Zweifel an der Führungskompetenz als König und Hirte des Volkes Israel und auch Zweifel an Gott und seinen Wegen. Und in einem Moment fügt Gott in David all diese Lebenserfahrungen und die damit verbundenen Gefühle in einem Bild, in diesem Psalm 23 zusammen. Es ist das Bild von Gott, der wie ein guter Hirte seine Herde führt. Ein Bild, auf das Gott zugreifen kann, weil dieses Bild David aus seiner eigenen Kindheit sehr, sehr vertraut ist. Wir wissen das, Davids Vater Isai war Züchter und Hirte und so haben sich diese Bilder tief in sein Gedächtnis eingegraben. Wie er mit seinen Brüdern die Schafe und Ziegen bewacht hat, sie zu beobachten, was sie brauchen, Wildtiere zu vertreiben, sie zu kennen und zu führen, die kalten Nächte unter dem weiten Sternenhimmel, all das kennt David nur zu gut. Und in diesem einen Augenblick in seinem Leben hebt Gott dieses Bild aus dem Hintergrund seiner Erinnerung hervor und macht ihm damit etwas deutlich. Sieh mal, David, schau her, so bin ich zu dir. Ist es nicht so? Ich bin zu dir wie ein guter Hirte. Und du weißt, was das im Detail bedeutet, ein guter Hirte zu sein. Ich muss dir das gar nicht erklären. Ich stelle mir vor, wie David dann so angestoßen beginnt zu schauen. Das gelebte Leben zieht an ihm vorüber und überall sieht er den guten Hirten am Werk in seinem Leben. Sieht, wie der gute Hirte auch ihn einmal als Schaf gelockt hat, wie er seine Stimme hörte, mit der er gerufen hat, als David noch jung war. Er sieht den guten Hirten, wie er über die Herde wacht, wie er sich freut, als nach mühsamen Wegen die Herde fröhlich meckernd an den Quellen ankommt. Wer könnte Sorgen und Freuden eines Hirten besser verstehen als der Hirtenjunge David? Und umso weiter David überlegt, umso mehr entdeckt er den Stab des guten Hirten über seinem ganzen Leben. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Geschwister, dieser Psalm 23 zieht uns in dieses Bild förmlich hinein, wenn wir das so ein bisschen auf uns wirken lassen und meditieren. Wir können überhaupt nicht anders, als selbst zu überlegen, wo wir diese Erfahrungen gemacht haben, die David in Bildern ausdrückt. Die grünen Weiden, das frische Wasser. Momente, so kärglich das Leben auch war, so fühlte es sich doch gar nicht nach Mangel an. Ich erinnere mich an eine Situation, ja gut, ich befürchte, ich habe das schon ein bisschen beschönigt, ja. Es war vielleicht noch ein bisschen anders. Aber ich erinnere mich an ein Jungscherlager. 7 junge, mäßig saubere Jungs lagen im Zelt zusammen. Über uns ein monströses Gewitter. Die Süßigkeiten waren alle leer gefuttert, schon am zweiten Tag. Wir hatten nasse Schlafsäcke und ordentlich Schiss. Mancher hatte auch schon nach 2 Tagen seine Zahnbürste verloren. Es gab keinen Luxus in diesem Zelt. Es fehlte quasi an allem, was das Leben angenehm macht. Aber wir hatten einen Mitarbeiter, der bei uns im Zelt übernachtete. Und er erzählte in dieser Nacht, was er im Glauben erlebt hat. Wie Jesus ihm begegnet ist, als er noch Soldat war. Wie er ihn angesprochen hat, wie er ihn geführt hat durch die verschiedenen Phasen seines Lebens. Und da im Zelt, wo es sozusagen an allem fehlte, konnte man dann 7 ängstliche, klamme Jungs sehen, die einfach glücklich waren. Man hätte es kaum steigern können, diesen Moment, bis auf die Tasse Kakao, die es am nächsten Morgen von der Küchenchefin gab. Das war dann noch ein anderes Kaliber. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gott, bei dir fehlt mir nichts. seltsam. Das muss man einfach einmal erlebt haben. Es ist die Gesetzmäßigkeit des Reiches Gottes, von der Jesus am Beginn der Bergpredigt ausspricht. Glücklich, selig sind die Armen im Geist. Glücklich, die nach Gerechtigkeit dürsten und so weiter, denn ihnen gehört das Himmelreich. Bei ihnen nämlich kehre ich ein. Es mag schon sein, dass wir manches in unserem Leben beklagen. Es ist ja immer zu wenig, außer Unzufriedenheit. Aber wenn Gott unsere Armut mit uns teilt und wenn wir mitten in der schwierigen Mangelerfahrung unseres Lebens seine Gegenwart erfahren und seine Gegenwart glauben können, dann sind wir reich. Gesetzmäßigkeit des Reiches Gottes ist das. David sieht Gott als einen guten Hirten. Und diesem guten Hirten traut er zu, dass er auf allen Mangel eine Antwort weiß. Dass er aus jedem Irrgarten des Lebens einen Ausweg kennt. Dass er den Überblick hat, den man als Schaf in einer dichten Herde ja leicht verlieren kann. Dass er sieht, was uns verborgen ist auf unseren Wegen. Dass er diese Welt durchschaut und kennt und den Weg, der für uns gangbar ist, dann auswählt. Du führst mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Das große Vertrauen, das David uns vorlebt und hier ausspricht, ist wirklich anziehend, so finde ich. Es ist einladend. Dieses Bild von dem festen Vertrauen, von dem Hirten, dieses Bild trägt auch schon die Atmosphäre und das Klima der Worte Jesu in sich. Sorgt euch nicht, was ihr essen und was ihr trinken werdet. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Ich bin der Weg. Durch mich kommt ihr sicher ans Ziel. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Evangelium mitten im Alten Testament. Nun, David war alles andere als ein Traumzänzer. Nach diesen ersten Sätzen des Psalm 23 könnte man die Idee haben, ja, also du hast deine Vergangenheit dir ein bisschen rosa ausgemalt, ja. Guckst jetzt auf die richtigen Wege, die du gegangen bist und wie Gott dich geführt hat. Stimmt ja alles, ne? Aber David, bisschen anders war das doch schon, ja. Und wir merken das hier auch in diesem Psalm. David lebt nicht in seinen Träumen. Er ist auch kein Kind von Traurigkeit gewesen. Er weiß genau, wovon er spricht, als er dann sagt, als ich einmal im finstern Tal, im Tal der Schatten und des Todes war. Er weiß genau, was das bedeutet. Ob er sich daran erinnert, in diesem Moment, als er das so ihm vor Augen steht, wie das einmal war, als Saul unvermittelt einen Mordanschlag auf ihn verübt hat. Als David ihm auf der Harfe vorspielte, nahm der König Saul diesen Speer, diesen Spieß und hat den völlig unvermittelt nach David geworfen. Erinnert sich David bei diesen Worten an die brutalen, blutigen Auseinandersetzungen mit den Philistern. Einmal im Kampf stolpern und es ist vorbei. Oder musste David hier an seine gescheiterte Ehe mit Michal denken, die ihn für seine Liebe zu Gott nur müde belächelt und ausgelacht hat? War das sein dunkles Tal? Er ist hineingestürzt in die Finsternis der Scham, als der Prophet Nathan ihm seine Schuld vor Augen malt. David, sag mal, hast du noch alle Tassen am Schrank? Eine verheiratete Frau, die hast du dir einfach gegriffen aus purer Lust und ihren Mann in den Tod geschickt. Sag mal, geht's noch? Ganz sicher gehört auch der Verrat seines Sohnes Absalom zu den schwärzesten Momenten in Davids Biografie. Umso mehr wir über Davids Leben nachdenken, umso mehr bekommen wir das Gefühl, dass dem Mann kaum etwas erspart geblieben ist. Und in diesem Moment, als Gott ihm noch einmal neu begegnet, ihm dieses Bild schenkt, da kann David sehen und formulieren, was er in all diesen schweren, dunklen Situationen erlebt hat. Er schreibt, Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Liebe Geschwister, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Gott der Bibel, der lebendige Gott, der dir und mir, der uns den Atem gegeben hat, der ist kein Sonntagsgott, kein Tempelgott, kein Schönwettergott, sondern mitten in der Not, wie hier bei David, mitten im Tod, wo unsere Kraft endet, wo die Panik den Verstand niederzwingt, wo alles entgleitet, wo wir loslassen müssen, wo das gute Bild von uns selbst an unserem Versagen und an der eigenen Schuld zerbricht, da wo unsere Fundamente wanken, weil die Bitten nicht erhört werden, da wo Menschen sich abwenden, wo mich kaum mehr etwas trösten kann, da in der Dunkelheit, da ist er immer noch bei dir, bei mir. Seine Hand lässt uns nicht los. An deine Hand, unter deinem Schutz, es ist doch immer weitergegangen, so bekennt David hier in diesem Psalm, aus dieser Zeit damals. Ich denke, dass keiner von uns weitere ausschweifende Beispiele braucht. Finsteres Tal, wo sich Schatten des Todes vielleicht über uns legen, wo Leben und Gemeinschaft erstickt und abgewürgt wird, sodass man kaum noch beten mag. Und wer heute auf solche Ereignisse zurückblickt, der betet diesen Psalm vielleicht gerne und voller Dankbarkeit an diesem Sonntag, weil er selbst erlebt hat, ja, natürlich, Herr, du bist ein guter Hirte, du hast mich damals gerettet, wunderbar, wie du das gemacht hast. Du hast mich geheilt, du hast mir den Tisch gedeckt wieder neu und ich werde nie aufhören, dir dafür zu danken. Und wenn jemand unter uns ist, der da gerade mittendrin steckt, in so einem finsteren Tal, dann bitte ich Sie, dann bitte ich dich, dann nimm doch mal diese geballte Lebenserfahrung von David. Nimm doch mal die geballte Lebenserfahrung, die auch in unserem Raum heute Morgen hier versammelt ist, von all den Zeugen, die über Jahrhunderte hinweg schon dankbar dem Psalm 23 gebetet haben. Nimm diese geballte Zeugenkraft mit, dass der Herr auch dein Hirte sein wird in deinem dunklen Tal. Er führt dich weiter, er führt dich hindurch. Es ist ganz interessant. An dieser Stelle, als das dunkle Tal im Psalm überwunden ist, wechselt David in ein anderes Bild. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, jetzt wird Gott vom Hirt zum Wirt. Das kann man sich gut merken, ja. Unvermittelt sind aus dem Schafen Menschen geworden, die an eine festliche Tafel eingeladen sind. Und Gott, der gute Hirte, trägt auf einmal eine Schürze, deckt den Tisch mit guten Gaben. Es ist alles für dich. Alles von Gott für dich. Für dich und mich, für uns. Für alle, die Gott vertrauen. Reich gedeckter Tisch. Vielleicht summt Gott ein Lied, während er die Blumenvase auf den Tisch stellt. Ich fantasiere. In jedem Fall spüren wir hier, sprießt es und fließt es aus diesen Zeilen, dass gute Stimmung ist am Tisch des Herrn. Und bei ihm am Tisch des Herrn bist du gut angesehen. So sieht es David. Er sieht, wie Gott selber seine Hände ihm auf die Haare legt und ihn mit Öl salbt. Das ist eine außergewöhnliche und ganz besondere Ehre. Und in diesem Moment am Tisch kommt Gott an sein Ziel. Gott will diese Gemeinschaft mit David. Er will sie mit ihnen, er will sie mit dir, er will sie mit jedem von uns. Gott will Lebensfreude schenken. Er will befreien. Er will Beziehungen stiften, er will seine Liebe zeigen und seine Fürsorge. Dafür steht das Bild vom gedeckten Tisch im Psalm 23. Kein Wunder, dass David am Ende, als er sich von Gott so bewirtet und gesegnet und gesalbt und geleitet und angenommen weiß, so sprechen muss. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich wäre doch schön blöd, wenn ich da nochmal weggehen würde. Da bleibe ich. Ich gehe nicht mehr weg. Nichts kann mich hier mehr vertreiben. Da werde ich stur wie ein Esel, stelle mich auf die Hinterbeine. Der Herr ist mein guter Hirte und hier bleibe ich. Ein fröhlich, trotziger Glaube, den brauchen wir. Hier bleibe ich. Nichts vertreibt mich. Nun, diese Tischszene findet nicht unbeobachtet statt. Da sind, so sieht es David, Zaungäste. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Zwei Dinge finde ich daran interessant. Und dann will ich auch meine Predigt langsam abrunden. Erstens, wir merken an dieser Stelle, dass Gott uns sehr, sehr ernst nimmt mit dem, was wir sind und was wir tun. Er gemeindet nicht einfach alle ein. Keine Gleichmacherei am Tisch des Herrn, sondern Feinde Gottes müssen draußen bleiben. Es ist eben nicht einfach alles gut. Es ist relevant, was in der Vergangenheit passiert ist, und es wird nicht einfach unter den Teppich der Gnade gekehrt. Es wäre doch ein Hohn für alle Opfer von Lüge, Gewalt und Betrug, wenn Gott einfach darüber hinwegsehen würde, dass manche Menschen zum Feind von Mitmenschen, vom Leben werden, von Gott werden. Das tut Gott nicht. Gott nimmt unser Leben und auch unsere Entscheidungen sehr ernst. Er nimmt das ernst, ob wir zu ihm Ja oder Nein sagen, ob wir ihm vertrauen oder nicht, ob wir ihn als Hirten und Herrn unseres Lebens annehmen oder nicht. Das wird er respektieren. Es gibt immer einen weiteren Weg, das ist klar. Aber er nimmt uns sehr ernst. Und das Zweite ist, wir sehen das hier, diese Feinde sind nicht völlig ausgeschlossen. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es gibt also Sichtkontakt, vielleicht sogar Augenkontakt. Und das könnte doch ein guter Anfang sein. Auch vor den Augen der Feinde deckt Gott seinen Tisch und er lässt sich nicht davon abhalten. Gott deckt deinen Tisch mit Freude, deckt ihn mit Leben, mit Segnungen, mit Liebe, und dieser Tisch biegt sich förmlich nach unten. Und den Zaungästen soll das Wasser im Mund zusammenlaufen. Sie dürfen das sehen. Und sie sollen das sehen und Lust auf das Leben bekommen, das der gute Hirte bietet. Ein Leben, das sie vielleicht noch überhaupt nicht kennen, das sie nie erlebt haben. Ein Leben ohne den guten Hirten bedeutet ja Folgendes. Das bedeutet, der Herr ist nicht mein Hirte. Also kümmert sich auch keiner um mich. Ich habe nie genug. Grüne Auen, frisches Wasser, das muss ich mir selber suchen. Den richtigen Weg für mich, den wird mir keiner sagen. Durch die finsteren Täler muss ich ganz alleine gehen. Den Tisch müsste ich mir selbst decken. Segnen, salben, das wird mich mein Leben lang niemand ohne diesen guten Hirten. Für immer bleiben, das ist für mich unmöglich. Und liebe Gemeinde, darum predigen wir. Und darum leben wir als Gemeinde, um Menschen die Liebe und Barmherzigkeit Gottes abzubilden, diesen reichen Tisch, den er jeden eröffnen möchte. Die Zaungäste, sogar die Feinde, sollen eingeladen werden zum guten Hirten. Und sie sollen auch ihr Leben, sie dürfen auch ihr Leben unter seinen Schutz stellen, unter den Schutz des guten Hirten, von dem Jesus einmal gesagt hat, ich bin dieser gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, so wie mich mein Vater kennt und ich kenne ihn. Und meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich gebe mein Leben für meine Schafe. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeinde, das Bild von Gott, dem guten Hirten, das will ich noch zum Schluss sagen, hat unendlich viel Konkurrenz. Es gibt ganz ungesunde Bilder von Gott. Gott als ein strenger Zuchtmeister zum Beispiel, der uns bei jedem Fehler mal kräftig auf die Flossen haut. Und noch viele andere Bilder, die sehr, sehr ungesund, sehr krankmachend sind. Aber an Gott, an diesem Bild von Gott, dem guten Hirten, werden wir gesund, wird unser Glaube gesund, wird unsere Seele gesund. Und darum empfehle ich für alle, die den Psalm 23 noch nicht auswendig können, das in der nächsten Woche zu tun. Das sind ja nur so ein paar Verse. Und ein wunderbares Bild. Man muss sich nur die eine Stelle merken, vom Hirt zum Wirt, dann kriegt man das hin. Denn was nicht in unseren Herzen ist, auf das können wir auch in verzweifelten Situationen nicht zugreifen. Also es lohnt sich, das eine oder andere auswendig zu können. Dieser Psalm, dieses Bild muss für David ein unglaublicher Schatz in seinem Herzen gewesen sein. Wie ein Schatz, eine kostbare Perle war der gute Hirte in den Herzen unendlich vieler Menschen über Jahrtausende hinweg. Das muss uns auch klar sein, dass wir hier einen Psalm von David haben, der Menschen über Jahrtausende hinweg getröstet hat. Und das wird er auch tun, bis wir tatsächlich im ewigen Reich Gottes an der reich gedeckten Tafel sitzen und den guten Hirten selber sehen. Ein unglaublicher Schatz, eine kostbare Perle ist dieses Wort. Und wenn du, wenn ihr, wenn sie den guten Hirten, unseren Herrn Jesus Christus, bittet, dein guter Hirte zu bleiben und zu werden, dann geht diese segensreiche, jahrtausende alte Geschichte in deinem, in ihrem Leben weiter. Gott will dich führen. Er will dich leiten durch die Höhen und Tiefen deines Lebens. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Und du wirst bleiben im Hause des Herrn immer da. Gott segne deinen Weg. Amen.